Rosenbaum, Sie haben gesagt, dass durch die Musikalität Ihrer Frau und durch das gemeinsame Interesse an Antiquitäten sich auch da eine Welt der Kunst öffnete. Mit welchen Personen war diese Welt verknüpft?
Ja, das ist so. Ich kann vielleicht noch einschalten. Ich war als Anwalt, wusste ich sehr Bescheid über Baurecht und bin dann der Anwalt der sogenannten jungen Architekten geworden. Das war diese Generation moderner Architekten, Steiger, der in Genf da dieses Zentrum gebaut hat, Moser, der die Universität gebaut hat mit dem Steiger, Moser, die beiden Brüder Roth, also die modernen Architekten der Schweiz, die waren meine Freunde und Klienten. Und wir haben dann gebaut zum Beispiel diese ganz moderne Kolonie Neubühl. Und ich habe diese Bauvorhaben betreut vom Moment des Kaufes des Landes bis zur Einweihungsrede, habe also sehr Kontakt gehabt mit dieser ganzen Architektengruppe. Und dann hatten wir eingerichtet, einmal im Monat hatten wir einen Jour fix, also mit Party, eine Open House Party. Und da kamen also unendlich viele Leute und es kamen sehr viele Künstler. Und wir haben uns im Laufe der Jahre sehr angefreundet, zum Beispiel mit Hans Arp, mit Max Ernst, mit Max Bill, mit Tristan Zara. Und dann haben wir im Hause gehabt den Musil, den Josef Roth, den Tucholsky, den Ernst Toller, den jungen Canetti, als er seine Blendung geschrieben hatte, der hat dann vorgelesen aus der Blendung, bei uns ist das 20 Jahre später erschienen, Thomas Mann, Silone. Silone hat bei uns, wir hatten ein Haus im Tessin, hat sein erstes Buch geschrieben, Fontamara. Und zwar die erste Fassung seines Buches, die nicht publiziert ist, die ist noch in Händen meiner ersten Frau, der Frau Valangin, mit der Weisung, sie erst öffentlich preiszugeben nach seinem Tode. Das war so ein sehr guter Freund. Hermann Hesse, Max Frisch, alle. Wir haben die alle sehr, sehr gut gekannt und die verkehrten also freundschaftlich bei uns. Ja.
Können wir auf die Einzelnen ein wenig eingehen?
Wir können
wer war da spezieller Freund? Wer gab was?
Ja, also zum Beispiel der Hans Arp. Ich war so nicht leidenschaftlich interessiert an der Kunst. Das ist eine Anekdote, die aber sehr bezeichnend ist. Da kam der Hans Arp bei mir vorbei. Man konnte mich auch zu jeder Zeit stören, ist ein schlechtes Wort, ich fühlte mich gar nicht gestört. Da kam er rein und er hatte eine Arbeit von ihm. Das sind diese sonderbar geformten Bretter, schwarz lackiert mit irgendwo einem Loch. Nicht da. Der hatte so ein Brett in der Hand und zeigte es mir. Ich muss das Französisch sagen, weil das sehr typisch ist. Er zeigte mir das und ich schaute mir das an und dann sagte ich ihm, es ist nicht pas mal, das ist also ganz hübsch. Und dann sagte er, komm, ça vous plaît. Und dann sagte ich, oui, ça me plaît. Dann habe ich gefragt, mich, ist sehr gut.
Würden Sie noch kurz für die Hörer übersetzen?
Also, ja, es gefällt mir. Und dann sage ich, qu'est-ce que ça coûte, was kostet? Und da ist er so aufgesagt, comment vous voulez l'acheter? Um Gottes Willen, wollen Sie es etwa kaufen? Und sagte ich, ja, was kostet es? Und dann hat er so gestottert, sagt er, nun also, donnez-moi 100 sous. 100 sous, das sind 100 sous, 1 sou sind 5 Centimes, 100 sous sind 5 Franken, das ist, man nennt das 100 sous. Also geben, donnez-moi 100 sous, geben Sie mir 5 Franken. Worauf ich also großartig sage, nein, ich gebe Ihnen 100 Franken und überreiche ihm eine 100er Scheinnote für dieses Ding. Dann hat sich das also herumgesprochen, dass der Rosenbaum verrückt geworden sei. Er gebe 100 Franken, wenn man 5 Franken verlange. Und dann habe ich zum Standardbrief von 100 Franken habe ich gekauft Max Ernst und Max Bill, was ich wollte, nicht wahr? Das habe ich dann alles meiner Frau geschenkt, ja. Wobei es mir auch recht gut gefiel, aber ich war nicht so hingerissen. Da ging meine Frau, hatte dann sehr, sehr viel Sinn dafür.
Wie war dieser Max Ernst?
Der Max Ernst war ja ein Sonderling, ist zu viel gesagt. Der Max Ernst war ein sehr empfindsames Instrument, etwas skurril. Übrigens, ein sehr lieber Gast war die Meret Oppenheim. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Die surrealistische Malerin. Eine herrlich schöne Person, die dann bei mir oder bei uns den Max Ernst kennenlernte und sie waren dann jahrelang zusammen befreundet. Ja. Die war übrigens jetzt hier an diesem Fest. Ja. Sonst wüsste ich über den Max Ernst nicht sehr viel zu sagen. Ich habe auch nicht sehr viele Kontakte mit ihm. Ich habe doch Kontakte, aber nicht sehr tiefe Kontakte mit dem Hans Arp wohl. Und speziell mit seiner Frau, mit der Täuber. Das war eine herrliche Person, diese Täuber. Der war ich sehr befreundet und mit ihm auch, ja. Aber mehr so auf der Basis, dass wir gar nicht viel zu reden brauchen, wir verstehen uns, nicht wahr? Ja. Mit der Täuber habe ich dann schon mehr geredet. Das war eine sehr zarte, tiefe Frau. Das war ein großartiger Mensch.
Was tat sie?
Malerin, sehr gute Malerin. Sie ist auch jetzt nachträglich sehr berühmt. Und den Josef Roth, diesen armen Kerl, der soff ja fürchterlich, nicht wahr? Die ganze Flasche, eine andere Flasche Cognac am Tag. Je mehr soff, desto klarer wurde er, desto gestochener, kleiner und gestochener wurde seine Schrift. Und er war, seine Freundin war diese wunderbare Frau, eine Negerin, aber so etwas an Zuwendung und Liebe zu diesem unglückseligen Roth, der ein herrlicher Schriftsteller war. Und diese Frau, die war die Frau eines Negerhäuptlings gewesen und hatte zwei Negerbuben, also noch Negerer gibt es nicht, und die redeten Plattdeutsch, beiden Negerbuben. Und die hat sich also wirklich in der rührendsten Weise aufopfernd um diesen Josef Roth gekümmert, der nicht mehr zu retten war. Der ist das einfach, hat sich zu Tode gesoffen. Ein wunderbarer Schriftsteller. Den Musil, den habe ich zeitlich wenig gekannt, hatte sehr guten Kontakt mit ihm. Ich war dieses Buch, Der Mann ohne Eigenschaften, das steht ja weit, sogar weit über Thomas Mann für mich. Ein unerhörtes Werk. Ich war, weil Thomas Mann ist da so ein genialer Manierismus auch dabei, der beim Musil ist nichts, kein Manierismus, weil Musil ist reine Substanz. Ja, also das ist, was ich für Musil. Tucholsky kann ich Folgendes erzählen, Tucholsky war doch ein Hypochonder. Und lebte bei uns da in unserem Schlösschen da in Comoronio. Ich hatte dort ein wunderbares Haus gekauft für nichts da oben. Und dem war strengstens Jed vorgeschrieben. Und die hielt er auch ganz streng ein. Aber außerdem fraß er alles, was wir aßen, noch doppelt mit. Das war der arme Tucholsky. Der hatte keine Zucht. Keine Zucht.
War das in den 20er Jahren?
Das in den, ja, etwas später, ja, ja, ja,
ja. Aber dem Max Ernst haben Sie doch dann auch mal ein ziemliches Stück Arbeit verschafft, nicht?
Ja, ja, das war der Max Ernst. Also wenn ich konnte, habe ich den Leuten natürlich Arbeit verschafft. Ich war damals Verwaltungsratspräsident der Corso-Gesellschaft. Das ist eine Aktiengesellschaft, der das Corso-Theater, ein Varieté-Theater gehörte, mit einer sehr schönen Jugendstilfassade. Und das bauten wir um für sehr große Beträge. Für damals war das sehr ein riesiger Bauauftrag. Und wir hatten im ersten Stock eine Bar vorgesehen und in dieser Bar war eine ganz große freie Wand und da wussten die Herren nicht recht, was sie damit machen sollen. Dann habe ich den Max Ernst gefragt, ob er sich imstande fühle, da ein großes Fresko zu malen. Das bejahte er und ich frug ihn, was er meine, was er dafür haben müsse. Da sagte er, ob 1000 Frau zu viel sei. Ich sagte, wir wollen schauen. Dann habe ich das bei der nächsten Verwaltungsratssitzung vorgetragen. Und die Herren beschimpften mich, dass ich da das Geld der Gesellschaft zum Fenster hinausschmeißen wolle, für so Blödsinn da. Und ich habe dann gesagt, wir wollen kurzen Prozess machen, entweder bewilligen Sie mir die 1000 Franc oder ich lege mein Verwaltungsratsmandat nieder. Dann haben die Herren mir die 1000 Franc bewilligt und der Max Ernst hat da ein Fresko von mehreren Metern breit, ein großes Fresko gemalt, von dem ich weiß, dass es später für genau 365.000 Franc von der Wand abgenommen und verkauft wurde. Ja.
Wie war denn jetzt dieser Sarah? Was war das für ein Mensch?
Das kann ich sehr wenig sagen. Der schwebte so. Ich kann mich kaum an ein Gespräch mit dem Sarah erinnern. Nun liegt das an mir. Ich war damals viel weniger gesprächig, als ich heute bin. Also heute kann man mit mir reden. Damals konnte man schwerer mit mir reden. Und es war auch so, es war vielleicht keine Deformation, aber eine Formation professionell. Ich beschränkte mich auf das sachlich-praktisch Wesentliche. Und alles andere erachtete ich als überflüssig, was heute etwas anders ist. Thomas Mann, der hat bei uns gelesen, dann habe ich auch eine Matinee organisiert in diesem Corso-Theater. Hermann Hesse, mit dem habe ich beruflich zu tun gehabt, als ich den Bildhauer Geiser einmal verteidigte vor Gericht. Er war in einen Rechtsstreit hineingeraten, den ich dann für ihn glimpflich habe erledigen können. Da hatte Hermann Hesse mir ein Zeugnis über den Geiser gegeben. Hermann Haller, das ist heute kein Begriff mehr, Hermann Haller, das war aber ein guter Bildhauer, der hat von meiner ersten Frau einen sehr, sehr guten Kopf modelliert. Einen polychromen Kopf, der steht bei ihr heute noch. Und der Geiser, der konnte mich nicht honorieren, hat gesagt, er modelliere mich dafür. Dann hat er meinen Kopf von mir gemacht, einen guten Porträtkopf. Er hat also nur drei Porträts in seinem Leben gemacht, zwei irgendwelche Prominenten und mich.
Dann gab es doch in den 20er Jahren, herübergekommen aus der Kriegszeit, noch des Ersten Weltkrieges, eine Gruppe in Zürich, die später mit dem Namen, mit dem Stempel Dadaisten belegt wurde.
Ja, ja, das war diese ganze Dada-Gruppe, da war der Tristan Zara, war Dadaist. aber da sind mir keine Namen, wenn man mir Namen nennt, kommen sie in den Sinn, aber von mir aus nicht.
Hugo Ball?
Hugo Ball zum Beispiel, ja, Hugo Ball, ja, den kannte ich natürlich, Hugo Ball, ja.
Ja. Wie war der? Wie fühlte der sich an?
Weiß ich auch nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Aber das ist immerhin 60 Jahre her, nicht? Ja. Ja.
Und Toller?
Ernst Toller, mit dem habe ich sehr guten Kontakt gehabt. Ernst Toller hat also sich sehr verdient gemacht. Ich führte damals einen, das war aber schon später, das war schon so 1932, 1933, so einen Riesenprozess, Justizirrtumsprozess. Da war ein Arzt und seine Geliebte waren zu je 20 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Damals hatte ich sie nicht vertreten, wegen angeblicher Ermordung der Ehefrau. Ein Berner Kollege und ich haben die Revision geführt, er vertrat den Arzt, ich vertrat die Geliebte. Und da war der Herr Stoller da und ich habe ihn dann einmal mitgenommen, als wir, ich fuhr dann während fast 3 Jahren jedes Weekend nach Bern, wo dieser Kollege und ich, wir besuchten diesen Arzt Dr. Riedl und diese Frau Antonia Guala, eine Italienerin, in Gefängnissen, um die Moral etwas hoch zu halten. Die Guala saß im Zuchthaus Hindelbank und Dr. Riedl im Zuchthaus Thorberg. Und wir haben dann, haben mitgenommen für einen Besuch nach Thorberg. Und da hatte er erfahren, ein Disziplinarverfahren, das die dort praktizierten, wenn sich ein Gefangener unbotmäßig, dieses schöne Wort unbotmäßig, benahm, da wurde er also als Strafe in das Gatter gesperrt. Das Gatter, das war in einem tiefsten Keller, in einer Ecke, ein Gitter, eine Gittertüre, hinter die man ihn stellte, und wenn er ein bisschen einen dicken Bauch hatte, so war der Platz so eng, dass es ihm den Bauch zusammendrückte. Und da wurde so ein Mann für 24 Stunden in dieses Gatter gepfercht. Und er konnte schreien, wie er wollte, man hörte ihn nicht. Und da haben sie einmal einen Mann eingesperrt und der brüllte so, dass der Direktor ihn doch hörte in seiner Wohnung. Der Mann, der hatte Prostata-Geschichten und konnte den Urin nicht lassen und platzte vor Schmerz. Und diesen Fall hat der Toller dann publiziert. Dann hat das Zuchthaus Thorberg das Gatter abgeschafft. Das hat es also ein Verdienst von Ernst Toller. Ja.
Dieser Hermann Hesse, war das damals?
Wie?
Dieser Hermann Hesse,
ja.
War das damals schon ein Mann, der so Qualitäten des Abstandnehmens, des...
Hermann Hesse war nicht leicht zugänglich. Ich würde sagen, Hermann Hesse war ein Holzschnitt. Eine Holzschnittfigur. Ja. Sachlich sofort bereit, diesen Dienst, diesen Geiser zu erweisen, aber verlor nicht viel Worte. Ja.
Hatte er so übersinnliche Sphären?
Davon habe ich nichts gemerkt. Möglich, davon weiß ich nichts. Davon weiß ich nichts.
Dann sind da diese beiden italienisch klingenden Namen. Da ist Silone, da ist Canetti.
Ja.
Wie waren die?
Der Canetti, der war ein explodierender, dynamischer Bursche. Er war sehr klein, daher redete er sehr laut, war sehr sympathisch, aber ungegoren. Und ich kann mich also an den Text dieser, aus der Blendung nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, der hat diesen Text kolossal gebrüllt. Aber ich habe die Blendung nicht gelesen, aber es muss sehr gut sein. Soll ein herrliches Buch sein, habe ich mir sagen lassen, ja. Und der Silone, das war ein Mann mit einem sehr schweren Schicksal, ein auch kranker Mann, junger Mann, der kam aus Italien. Und um den haben wir uns sehr bemüht. Wir hatten einfach eine menschliche Anteilnahme. Und besonders meine Frau, die hat also gemerkt, dass das ein großer Künstler ist. Und er hat also auch dieses, während des Schreibens hat er sich mit ihr auch beraten über diese Fontamara. Diese Aline, die hat diese Eigenschaft gehabt, dass sie auf Künstler katalytisch wirkte. Als Katalysator, als Anreizer. Sie war auch ja lange nach mir, also nach unserer Scheidung, war sie lange verheiratet mit dem sehr guten Komponisten Wladimir Vogel. Und der Wladimir Vogel wäre nicht der Wladimir Vogel geworden, wenn er an seiner Seite nicht die Muse Aline Ducoma gehabt hätte. Da hat sie, es ist so, als sie mit ihm, von ihm auseinanderging, hat sie mich um Rat gebeten und sie war sehr verzweifelt, nicht etwa den Mann zu verlieren, denn das war, aber verzweifelt, dass sie da vielleicht 20 Jahre ihres Lebens verfehlt habe. Und es ist mir dann gelungen, sie mit einem Wort wieder, sagen wir mal sogar, aufzurichten. Ich habe gesagt, das sind keine 20 verfehlten Jahre, es ist nur dir ein kleines Missverständnis unterlaufen. Du hast den Menschen mit dem, du hast den Künstler mit dem Menschen verwechselt. Enttäuscht hat dich der Mensch, nicht aber der Künstler. Im Gegenteil, ist ein großer Künstler mit deiner Hilfe geworden. Das ist ein Werk von 20 Jahren, das du nicht zu bereuen brauchst. Und damit war der Fall Vogel erledigt.
Das waren jetzt alles Personen in Zürich, in dem Zürich der 20er und frühen 30er Jahre. Kam damals schon Max Frisch auch in den Kreis?
Max Frisch habe ich gekannt. Ich hatte mich schon ein bisschen politisch betätigt. Ich kann mich nicht erinnern, ob Max Frisch zu uns ins Haus kam. Ich habe ihn nachher dann sehr gut möglich, es ist sehr möglich, dass er auch, es kamen also unendlich viele Leute. Also ich kannte ihn natürlich. Es war so, damals, als dann die Hitlerei kam und Dimitrov, Sie sind ein Begriff.
Aber sagen Sie es noch mal ein bisschen.
Dieser Dimitrov-Prozess, wo der Dimitrov angeklagt war, den Reichstag angezündet zu haben, zu Unrecht, er hat ihn nie angezündet, da hätte ich den Dimitrov verteidigen sollen. Ich hatte also den Auftrag, ihn zu verteidigen in Deutschland. Und dann habe ich die Erlaubnis vom Reichsgericht nicht bekommen, was mir leid tat. Hätte ich sie bekommen, so wäre ich dann in Deutschland höchstwahrscheinlich ermordet worden damals. Aber ich habe es nicht bekommen und er hat sich selbst verteidigt, der großartig, nicht wahr? Und da hat man in der Schweiz so Meetings veranstaltet. An diesen Meetings habe ich öffentlich gesprochen, das waren so Meetings von mehreren tausend Personen, also antinazistische Meetings. Ich habe gern öffentlich gesprochen, hatte auch Wirkung und ich weiß, dass ich meine Ansprache mit den Worten beendete, dass Deutschland einen neuen Nationalhelden hat, sein Name ist Dimitrov.
Hatten Sie während Ihrer Anwaltstätigkeit jetzt auch sehr viel über die Schweizer Grenzen hinaus zu tun?
Ich hätte die Möglichkeit gehabt, die größten Mandate nach Deutschland. Ich habe alles abgelehnt.
Schon vor 33?
Ja, ja. Ich war im Jahre des Generalstreiks, ich glaube um 1922 herum, war ich in halboffizieller Mission in Deutschland. Ich war damals Sekretär des Lebensmittelamtes der Stadt Zürich. Ich war ganz jung, hatte ich immer so Posten. Ja. Musste ich also nach Deutschland. Und bin dann nach Deutschland gefahren. Und ich habe das leider nicht zu Protokoll gegeben, ich kann es nicht beweisen. Aber als ich damals, ich kam dann in Deutschland, war dann auch Bahnstreik, irgend so etwas. Als ich aus Deutschland zurückkam, habe ich erklärt, ich werde dieses Land nie mehr betreten, ich werde mit diesem Land nie mehr etwas zu tun haben. Es riecht mir zu sehr, das Wort Nazi existierte noch nicht, aber so wahr ich hier sitze, das meinte ich. Das meinte ich. Und habe so dieses Gelöbnis gehalten, bis vor genau 20 Jahren, als ich hier meine jetzige Frau kennenlernte, die in Berlin wohnte, dann habe ich dieses Gelöbnis gebrochen und habe sie in Berlin besucht.
Und wie waren jetzt die politischen Situationen? Es gab ja eine Zeit, Ende der 20er Jahre, auch zur Zeit des beginnenden Völkerbundes, als die Narben des Ersten Weltkrieges zu verheilen schienen.
Ja.
Wie erfuhr man in der Schweiz diese Möglichkeit, ich nenne nur den Namen Stresemann, eines Deutschland, das sich besinnen würde?
Schauen Sie, da bin ich ein sehr schlechter Kandidat, um befragt zu werden. Ich bin ein völlig unpolitischer Mensch. Ich habe mich darum einfach nicht gekümmert. Ich habe mich wieder angefangen, nicht um Politik, sondern um Menschen zu kümmern, als die Nazis waren. Da habe ich mich antinazistisch betätigt. Aber um Politik nie. Ich bin auch nie in einer Partei gewesen.
Wie sah das dann aus? 1933 war ja von Anfang an ganz klar, wohin das steuern würde.
Ja.
Wie war Ihnen das klar?
Mir war das vollkommen klar. Mir war das vollkommen klar. Und ich habe also mit hohem Lachen mir am Radio angehört, was dieser Idiot von Chamberlain in München anstellte, nicht wahr? Aber mir war das vollkommen, ich habe übrigens damals ein bisschen in der Zeitung geschrieben, ich könnte die Artikel vielleicht noch, ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben über Les Droits de la Masse, auf Deutsch geschrieben, ich habe nur getitelt.